Danke sehr für deine Begrüßung, lieber Tobi. Vielleicht kennt ihr mich, vielleicht auch nicht. Der eine oder andere Raul Hamburger ist mein Name. Ich war das ein oder andere Mal schon mal hier und komme aus Mettmann, war jahrelang Jugendpastor in Erkrath. Und vor 5 Jahren ging mein Dienst dort zu Ende. Wir hatten ein neues Projekt, das hat leider nicht funktioniert und ich war irgendwie ein Jahr im luftleeren Raum. Und arbeite jetzt als Teamcoach in der IT, helfe Menschen dabei, Software zu programmieren, indem ich ihnen mit ganz liebem Herzen begegne, aber ihnen eigentlich helfe dabei, dass sie gute Schritte in der Arbeit und im Leben machen. So einen Beruf gibt es und den mache ich und ich bin sehr, sehr froh, nah an dem Herzen dieser Menschen dran zu sein und bin hin und wieder unterwegs zu predigen, so auch bei euch. Ich glaube, das letzte Mal irgendwann im Sommer oder weiß nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit, aber ich habe euch heute etwas mitgebracht. Ja, da lacht ihr. Eine Leiter, da steht sie also, diese Leiter. Die hat mir schon sehr viele Dienste erwiesen, wirklich, sieht man auch, oder? Die ist hier unten auch schon repariert und da sind so, ne, so dieser alte Trick mit hier so Folie drum und mit Kreppband dran, damit der Boden nicht so kratzt, falls man doch irgendein. Ja. Ich habe, als ich vor 5 Jahren haben wir unser Haus umgebaut oder da, wo wir wohnen, umgebaut und wollten 2 Zimmer miteinander tauschen. Das, der Inhalt dieses Zimmer, eine Küche, sollte in einen anderen Raum und das, was da war, sollte dahin. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ach Schatz, weißt du was, wenn wir schon mal eine Baustelle haben, dann lass uns doch auch die Kinderzimmer direkt mitmachen und das Treppenhaus dazwischen. Und dann, das haben wir eigentlich quasi kernsaniert und ich habe so einen Plan aufgestellt. Ich habe einen Plan aufgestellt und so eine große Wand gebaut, also aufgemalt mit allen Aufgaben und hatte so einen Zeitplan, wann welcher Helfer kommt. Ich hatte sehr viele Helfer, so. Und habe meiner Frau das so alles vorgerechnet und habe gesagt, Schatz, zieh doch 3 Wochen zu den Eltern und wenn du kommst, ist alles fertig. Nach 3 Wochen kam meine Frau und war genau 42 Minuten da, hat die Kinder geschnappt wieder und ist zurück zu ihren Eltern gefahren. Und hat gesagt, Raul, ich komme in einer Woche wieder. Dann ist alles fertig. Nach 10 Tagen kam sie wieder und die 3 Kinderzimmer waren so weit, dass wir sie streichen konnten. Und die Kinder mussten nochmal 4 Tage im Zelt auf der Wiese im Garten, weil es gab halt keinen Raum mehr, der zur Verfügung stand. Dass meine Frau mich da nicht verlassen hat, ist echt ein Wunder. Aber diese Leiter, die hat mir wirklich viel geholfen. Also, ne, ich habe ja alles alleine gemacht, also mit Freunden, ne, aber wir haben alles selber gemacht. Wir haben Elektrik gemacht an der Decke, neue Rehgipsdecken gezogen und dann immer schön über Kopf arbeiten und flexen und so weiter und so fort und Fenster einbauen und alles gemacht. Und die Leiter, die hat mir wirklich, wirklich, wirklich gute Dienste gemacht. Ich wollte immer lernen, wie so ein Maler damit zu gehen. Ne? Die können ja damit so tschück, tschück, tschück. Aber dann hätte es noch länger gedauert, weil ich mir was gebrochen. Aber tatsächlich, diese Leiter, ich vertraue der. Ich vertraue dieser Leiter. Manche können da nicht hingucken, aber ja. Und glaub mir, als das auf einer Treppe aufgebaut war und ich so da drauf stand, was ich da drunter gebaut habe, damit die, okay. Die Leiter hat mir viele, viele Dienste erwiesen und wir haben es geschafft, dass, den Umbau so einigermaßen zu gestalten, dass unsere Ehe überlebt hat und das Haus auch. Und es ist gut geworden. Ich hatte halt den Zeitplan. Ja, ihr versteht, in 3 Wochen. Aber mein Zeitplan war nach 2 Tagen komplett im Soll. Wir haben nämlich gesagt, 2 Tage Abriss, alle Böden raus, alle Fliesen raus, alles raus, Tapeten runter. Ich hatte sehr viele Helfer und am Abend des 2. Tages waren 2 Container voll mit Bauschutt. Drin war gefegt, eine Mauer war schon draußen, ein Fenster war schon draußen, die Heizungen waren schon abgeflext und draußen, alles fertig. Und ich wusste, jetzt am 3. Tag kann der Aufbau beginnen. Ich habe dekonstruiert, alles auseinandergebaut. Alles auseinandergebaut, dahinter geschaut. Ich habe einige Ecken entdeckt, wo ich gesagt habe, ach du grüne Neune, was ist denn hinter diesen Fliesen? Das ist ja gar nicht mit eingeplant gewesen, aber ist nicht schlimm, das gehört dazu. Dekonstruktion, Dinge auseinanderbauen, Dinge in ihre Einzelteile auseinanderbauen, das ist, diese Geschichte ist eigentlich nur ein Bild. Diese Geschichte von meinem Umbau, Dinge auseinanderbauen, ist ein Bild für ganz viele Sachen meines Lebens. Ich baue gerne Dinge auseinander. Ich war das nervige Kind in der Schule, das gefragt hat, aber warum? Warum ist das so, dass sich in der vierten Klasse gemeldet hat und der Lehrerin gesagt hat, nein, das stimmt so nicht. Ich weiß, wie man das einfacher löst. Und da hat die Lehrerin gesagt, ja, dann geh du, mach du doch den Matheunterricht. Also habe ich mich vorne hingestellt und habe dann den Matheunterricht gemacht, die Stunde lang. Das ist mein Selbstverständnis, dass ich sage, ich will den Dingen auf den Grund gehen. Mir reicht es nicht, das einfach nur irgendwie zu hören. Ich will das wissen, ich will das herausfinden, ich will das auseinanderbauen, ich will das dekonstruieren. Und ich will die Dinge, ich will sie verstehen und ich will sie nicht einfach nur glauben, weil irgendeiner das so sagt. Auch, ja genau, auch im Theologischen. Auch im Theologischen bin ich sehr gerne auf dieser Leiter unterwegs und versuche irgendwie in die zweite, dritte Etage der Erkenntnis zu kommen. Dieses Lied, die Schätze der Erkenntnis, das wir gerade gesungen haben, es fordert mich heraus zu sagen, aber warum ist das so? Was steht denn da? Was bedeutet das? Und dann höre ich Podcasts und Podcasts und lese Bücher und Dinge, beschäftige mich mit Sachen, wo meine Frau sagt, was machst du da eigentlich? Wo bist du schon wieder drin? Weil, wenn ich mich mit solchen Themen beschäftige, dann klettere ich auf die Leiter nach ganz oben und baue alles auseinander, von der Decke bis zum Boden, bis überall hin. Ich verliere mich in den tiefsten Höhlen von Alice im Wunderland. Wie heißen die? In den Rabbit Holes. Im Kaninchenbau, genau. Ich verliere mich in den tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus und könnte alles auseinanderpflücken und komme dann raus mit einem Gedanken, der wieder zwei neue Fragen mit sich bringt. Und das ist das Gute. Eine Frage, die keine zwei Gegenfragen aushält, war keine gute Frage. Eine einfache Antwort löst in mir sofort Skepsis aus. Warte, Moment, was verbirgst du? Was willst du verstecken mit dieser einfachen Antwort? Und wenn meine Kinder mich etwas fragen, dann stelle ich denen immer eine Gegenfrage. Kann auch nervig sein, ich weiß. Und das habe ich auch erlebt, dass das nervig ist. Wenn ich nämlich mit meinen drei Freunden, die habe ich immer wieder erwähnt, ich habe drei sehr gute Männerfreunde, mit denen ich wirklich viel Zeit meines Lebens verbringe, also Herz meines Lebens verbringe, Zeit vielleicht nicht, aber mit denen ich alles teilen kann. Wir teilen das ganze Leben miteinander und wir trafen uns neulich und haben einen schönen Feierabend gemacht und haben ein bisschen was getrunken, Würstchen gegrillt, gequatscht über Leben, Ehe, Beruf, Sorgen, Freude und haben uns richtig so ausgetauscht. Und dann ging es um Thema Gemeinde und so weiter, natürlich immer wieder Gott, Glaube, persönliche Beziehung zu Gott. Und sobald das Stichwort persönliche Beziehung zu Gott fiel, war Raul wieder, warte mal, persönliche Beziehung zu Gott. Ja, ich sehe das anders, Jungs. Wie, du siehst das anders. Die kennen mich ja, ne, als Pastor und so, wie ich mit denen unterwegs war und Glauben und so unser Leben, ne, miteinander mit Gott unterwegs sein, stille Zeit, Bibel lesen und so dieses, hey, hast du eine persönliche Beziehung zu Gott? Und ich war immer mehr so, dass ich sagte, nee, also persönliche Beziehung zu Gott, sorry, aber das steht so nicht in der Bibel. Also ihr werdet keinen einzigen Bibelvers finden, der sagt, und der Herr ruft dich in eine persönliche Beziehung mit ihm. Oder dass Jesus sagt, du musst nur eine persönliche Beziehung zu Gott haben, dann gelingt dein Christenleben. Es gibt den Begriff persönliche Beziehung zu Gott, gibt es nicht in der Bibel. Und Ich habe herausgefunden, dass das ein Begriff ist, der maximal 200 Jahre alt ist. Der kommt aus dem Pietismus, der kommt aus der Erweckungsbewegung der USA, wo versucht wurde, mit diesem Begriff das zu formulieren, dass die Menschen in irgendeiner Art Verbindung zu Gott leben und es deswegen die persönliche Beziehung zu Gott gibt. Das Problem an der Sache ist, dass wir persönliche Beziehung zu Gott mit den Bildern überladen, die wir kennen. Mit der Beziehung zu meiner Frau, mit der Beziehung zu meinen Kindern, mit der Beziehung zu meinen Freunden, in der Art und Weise, wie wir heute Beziehung verstehen. Und by the way, die Art und Weise, wie wir heute Beziehung verstehen, ist auch maximal 100 Jahre alt. So wie heute Ehe gelebt wird, wird das vor 200, 300, 400 Jahren nicht gelebt. Glaub mir mal. Oder wie Kinder erzogen werden. Und das heißt, dann sträube ich mich und dann bin ich innerlich 1, 2, 3 auf dieser Leiter und sage, persönliche Beziehung zu Gott ist Quatsch. Ich glaube es anders. Warum? Einfach nur, damit ich es anders glauben kann. Ich weiß, wie das geht, Frau Lehrerin in der 4. Klasse. Vielleicht wollte ich sie auch ein bisschen triezen, aber an diesem Beispiel, ja, merkt ihr, ich forsche gern und stöber da gern hinein und bin unterwegs. Und die Leiter, das Bild hatte ich noch nicht, als ich mit denen darüber geredet habe, sondern das hatte ich eine Woche später, als ich mit einem meiner Freunde von diesen drei unterwegs war. Und der sagte, Raul, ich muss da mal nachhaken, hör mal, das lässt mir keine Ruhe, was du da gesagt hast. Irgendwie, boah, was ist denn, also persönlich, wie, ich bin lost. Und wir kamen beim Gespräch darauf, dass das so ist, dass ich manchmal wie so im Theologischen oder in meinem Gedankengebäude ganz schnell irgendwo in die 2., 3., 4., 5., 7. Etage verschwinde und dort versuche, Dinge zu finden, irgendwie, die versuchen, das zu erklären, wo ich hier unten im Erdgeschoss auf der Terrasse, so wo alle sind, wo ich vielleicht Dinge nicht verstehe. Und ich Sachen irgendwie komisch finde oder ich Sachen irgendwie, sie mir querlaufen. Also verkrümel ich mich oben irgendwo in die Bibliothek der 4., 5., 7., 8. Etage und fühle mich da wohl und schaue und finde da meine, jetzt komme ich zu dem Wort, meine Wahrheit. Ja, jetzt habe ich es ergriffen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie die Dinge laufen und kann sie nehmen und aus dieser Höhe heraus, aus dieser Position heraus, mit einer Art und Weise über die Dinge, die ich verstehe im Leben, philosophieren und auch von oben herab in einer Art und Weise sprechen, dass ich damit eigentlich nur ausdrücke, ich habe Recht und ihr nicht. Ich habe die Wahrheit und ihr nicht. Ich mach's richtig und ihr macht's falsch. Fühlt sich verdammt einsam an hier oben. Fühlt sich richtig einsam an mit meiner eigenen kleinen, selbst gebastelten Meinung. Hier ist nicht das Leben. Hier ist nicht Freude. Hier ist graben und forschen und schauen und gucken und ich will es irgendwie besser wissen und so und meine Meinung ist ja die richtige und ich habe die Wahrheit und das, was die da glauben, ist ja Quatsch. 1800 Jahre lang haben Menschen die persönliche Beziehung zu Gott, sowas gab es nicht, also kann das nicht richtig sein, aber die sind alle da, die sind im Erdgeschoss, die leben miteinander, die haben Freude, die genießen das Leben, die sind da und ich hock hier oben. Und habe es irgendwie nicht geschnallt, weil ich meine, näher zu Gott kommen zu können dadurch. Auch richtig, also hoch, hin zum Himmel, zu Gott, näher dran. Aber ich bin nicht näher dran, ich bin einfach nur weiter weg von denen, die das nicht interessiert, worüber ich hier forsche. Und ich wünschte mir, dass ich so easy peasy von meinem hohen Ross runtersteigen könnte und einfach so den Leuten begegne. Aber ich stehe mir oft selbst im Weg. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass ich nicht alleine damit bin. Ich habe das Gefühl, ihr habt auch eure Leitern. die mögen nicht theologischer Natur sein. Die mögen vielleicht nicht, dass ihr sagt, ja, ich habe mir, Raul, ich habe auch dieses Buch gelesen, wo es um das Thema ging. Nein, 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 vielleicht sind sie anderer Meinung, anderer Natur. Nicht aus Holz, sondern aus Überzeugung. Jeder von euch hat Überzeugung und Meinung, Dinge, die vertreten werden. Und es kann sein, dass die eine oder andere Meinung ganz schnell dazu führt, dass man in Sphären unterwegs ist und mit seiner Meinung irgendwo ist und sich aufs hohe Ross setzt, nach ganz oben meint zu klettern und immer den frommen Bibelspruch parat hat. Egal, was der andere braucht, ist ein Nagel da, nehme ich, ist egal, was da ist, ich nehme immer den Hammer. Ich komme immer mit dem Bibelspruch, du musst nur mehr beten, du musst nur mehr Gott vertrauen. Egal, was du gerade durchmachst, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Hast du es nicht gelesen? Steht doch in der Bibel. Und zack, bin ich hier oben. Und wisst ihr was? Es steht alles in der Bibel. Das ist wirklich, das ist wahr. Das ist die Wahrheit. Aber die Art und Weise, wie ich das rüberbringe, die Art und Weise, wie ich mich damit über die anderen Menschen stelle, ist das, was verletzt. Oder vielleicht ist deine Leiter nicht die des frommen Bibellesers. Vielleicht ist deine Leiter vielmehr die der älteren Generation, die sich hinstellt und sagt, die jungen Leute heutzutage, wie die glauben, das, was die glauben, ne, das hätte es nicht gegeben früher. Und dass ein Prediger sich hinhockt vorne mit einer Mütze, meine Güte. Ja? Das Hemd, wenn ich dich noch einmal sehe mit ungebügeltem Hemd da vorne. Ja, so. Und zack, 1, 2, 3 bin ich auf der hohen Leiter meiner eigenen Überzeugung. Oder die Überzeugungsleiter der jungen Generation, die sich einfach hinhockt und sagt, ey, so wie die glauben, die ganzen Alten, sorry, aber das ist anno dazu mal, das geht ja gar nicht. Das ist ja so verstaubt, so antik, die verstehen mich doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wie es mir gerade geht als jungen Menschen. Und zack, 1, 2, 3, bin ich wieder oben auf meiner Leiter. Wir können auch alle, sollen wir alle Gemeindearten durchnehmen? Die Pfingstler? Pfingstler, nur Gefühl. Die glauben ja nicht richtig. Da muss ja Hauptsache, da ist viel Traram. Und da habe ich auch immer gesagt, ja, ich kann auch mich so hinstellen und zucken und irgendwelche Prophetien aussprechen, die ich mir vorher überlege. Kann ich machen. Und zack, 1, 2, 3, bin ich ganz oben auf meiner Leiter und habe meine Meinung über sie. Oder wir nehmen die Progressiven, Podcast zum Podcast mit irgendwelchen neuen progressiven, liberalen Theologien, die verdrehen ja die Wahrheit. Haben die überhaupt Wahrheit? Das ist ja alles relativ, was die sagen. Oder Konservative, viel zu eng, viel zu gesetzlich. Ne, so wie die ihren Glauben leben, das geht ja gar nicht. Und wisst ihr was? Dann könnten wir hier Leitern um Leitern aufstellen und jeder steht auf seiner Leiter und deine Meinung, die du hast, die vielleicht deine Leiter gerade symbolisiert, habe ich nicht getroffen. Keine Ahnung, ich habe mir nur ein paar ausgedacht. Aber du weißt, welche Leiter du hast. Du weißt, wo du immer wieder jedes Mal deine eigene Meinung über die der anderen stellst und deine eigene Meinung dich erhebst und sagst, ich habe recht. Ich habe die Wahrheit und nicht die anderen. Ich weiß, wie es richtig ist. Ich weiß, wie es funktioniert. Und Raul weiß das ganz richtig. Und neulich kam mein Sohn, 17 Jahre, ja, 17, Teenager. Ich habe Ahnung von Teenagern, ich habe 15 Jahre Jugendarbeit gemacht. Aber es ist mein eigener Sohn. Und dann kommt er und sagt, komm vom Fußball nach Hause, ich bin am Kochen. Und er kommt nach Hause und sagt, Papa, ich muss schnell duschen, kannst du mir was zu essen machen? Ich koche gerade, weißt du so, wo ist deine Wahrnehmung? Komm, kannst du mir was zu essen machen? Ich gehe schnell duschen. Zack, zack, duschen, papa, laute Musik runter. Ich, gerade am Kochen, gebe ihm das Essen so und er sagt, ja, Papa, in 10 Minuten holt mich einer ab, wir fahren dann nochmal weg, das und das, so und so unterwegs. Und beim Essen, ey, Papa, was war eigentlich der krasseste Moment, den du mit Jesus erlebt hast? Ich fühle nach meiner Leiter. Überlege, in welche Etage steige ich jetzt? Wie erkläre ich ihm, dass ich einen richtig tollen Aha-Moment hatte, als ich mir bewusst wurde, dass es keinen doppelten, keine doppelte Prädestination gibt? Okay. Und was habe ich gemacht? Was glaubt ihr? Hey, Josia, wo war eigentlich dein krassester Moment? Das versteht ihr. Und dann sagt er, ja, am Essen, oh, bei WDL. Diesen Sommer hatten wir voll den geilen Lobpreisgottesdienst, mega. Also legit war das, also er hat gesagt, er sagte, bei WDL legit, das war voll Lock-in dieser Gottesdienst, dieser Lobpreis war voll Lock-in. Ich hab gedacht, er meint damit mit Sicherheit, das war toll. Ehrlich. Und dann habe ich mich erinnert, dass, und dann sagte ich ihm, hey, ich habe mich erinnert an einen Moment, wo ich gepredigt habe und es ging um Evangelium und es ging darum, dass Menschen zum Glauben finden, dass Menschen in diese persönliche Beziehung zu Gott einsteigen, ihr Herz Jesus geben und so weiter. Und ich habe gepredigt und gepredigt und gepredigt und es war ein Mann da, ein junger Mann, von dem ich wusste, für den predige ich das. Der liegt mir so am Herzen und der kennt Jesus noch nicht. Und ich predigte und predigte und Feuer und Flamme und mein Herz ausgeschüttet und Geschichten und Evangelium. Und willst du mit diesem Jesus unterwegs sein, dann steh jetzt auf und komm nach vorne zum Kreuz. Und 100 Leute stehen auf, er nicht. Und dann gehe ich nach der Predigt, nach dem Gottesdienst, gehe ich in den Nebenraum, mach die Tür zu. Und weine bitterlich, fall auf die Knie und schlag auf den Boden und sag, Gott, war das nicht die Wahrheit, was ich gesagt habe? War das gelogen? Wenn das die Wahrheit war, warum ist er nicht aufgestanden? Und ich habe gezweifelt, ich habe geklagt, ich habe geweint und ich habe nicht mitgekriegt, wie jemand reinkam, die Hand auf meinen Rücken gelegt hat und gesagt hat, hey Raul, das war Wahrheit. Und du kennst nicht die Wege des Herrn, wie sie mit ihm sind. Und du weißt nicht, was er gedacht und mitgenommen hat. Aber was du gesagt hast, das war Wahrheit. Und diesen Trost, das war nicht von den Menschen, das war von Gott in der Situation. Das habe ich meinem Sohn erzählt. Da habe ich Jesus so krass gespürt, wie eigentlich selten in meinem Leben. Und dann neulich. Ich höre Podcasts, ich höre auch gerne Podcasts. Und ich werde mir diesen sicherheitshalber Podcast anhören. Podcast gehört und ging um theologische Winkelzüge, also war ein sehr cooler Podcast, irgendwo Etage 7, 8, 9. Und dann war da ein jüdischer Rabbi, der mit einem Theologen über Dinge diskutiert hat und dann sagt der Rabbi, hey, und das ist total spannend, die Bibel zu lesen, also die Tora zu lesen oder so und es beginnt, die Bibel beginnt, wie beginnt die Bibel, weiß das jemand auswendig? Der erste Satz. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und manchmal habe ich gehört, dass manche Leute das in der Schule noch irgendwie auf Hebräisch lernen mussten. Hat das jemand auf Hebräisch mal? Weiter? Weiter? Richtig, aber da fehlt ein Wort. Et. Bara Bereshim Elohim Et. Entweder ich nehme euch mit in die 9. Etage oder ich bringe das mal ganz kurz runter. Das Wort Et kann man nicht übersetzen. Keine Sprache der Welt kann das Wort Et übersetzen. In keinem deutschen, englischen, französischen, spanischen, egal welche Übersetzung, das Wort Et kann nicht übersetzt werden. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In the beginning, God created, das Wort et wird im Hebräischen als grammatikalischer Marker benutzt. Man benutzt es, um das Subjekt des Satzes mit dem dazugehörigen Objekt des Satzes zu verbinden. Klingt kompliziert, heißt aber in diesem Fall, dass Gott sich mit seiner Schöpfung verbindet. Am Anfang schuf Gott Et, die Verbindung zwischen ihm als Subjekt und uns als Schöpfung, als Objekt. Das höre ich in diesem Podcast beim Spazierengehen in Etage 9 und denke mir, krass, du hast die Verbindung geschaffen zwischen dir und uns. Also hast du mir gerade gezeigt, dass du ganz viel Bock, legit Login auf Beziehung zu mir hast. Und dann dachte ich mir, was sitze ich da oben auf meinem hohen Ross und sage, Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott. Und von Anfang an, im ersten Vers der Bibel, ist eingebaut, dass Gott die Beziehung zwischen ihm als Subjekt und uns als Schöpfung haben will. Und wenn ich in Johannes 1 reinschaue, in Johannes 1, ja, da habe ich mir einen Marker gesetzt, zack. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Von Anfang an war dieses Wort, diese Verbindung, dieses ich verbinde mich mit dir, ich trete in Verbindung zu dir als Mensch, das ist mir das Wichtigste. Von Anfang an war das da. Und wer ist in Johannes dieses Wort? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Wen meint Johannes damit? Und Jesus ist die Verbindung zwischen Gott und uns. Jesus ist das fleischgewordene Et. Jesus ist das lebendig gewordene Verbindungsglied. Jesus ist selber derjenige, der von ganz oben gesagt hat, die Leiter habe ich gebaut. Aber die ist nicht dazu da, dass du versuchst, da hochzuklettern, lieber Raul, und meinst recht zu haben, sondern diese Leiter ist, ich verzichte als Gott auf mein göttliches Recht und komme zu dir hinunter. Du brauchst mich nicht dort zu suchen, wo du meinst, Recht zu haben und weiter hochzusteigen. Ich hänge hier unten im Erdgeschoss rum. Ich bin hier. Ich bin bei den Menschen. Ich bin da, wo das Leben stattfindet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht da oben auf der Leiter irgendwo. Nicht, wenn du dir unsicher bist und meinst, ich muss jetzt aber meine Meinung vertreten, ganz doll fühle ich mich hier oben sicher, sondern ich bin hier, ich bin mitten im Leben. Du kannst all die Geschichten lesen, wo ich den Menschen begegnet bin, aber dabei bleibt es nicht. Ich bleibe nicht bei diesen Geschichten, die du liest und die dann zu toter Theorie werden und zu einfach abgedrucktem Wort. Ich bin real. Ich bin mitten in deinem und in meinem Leben. Ich stehe mit dir am Herd und koche für deinen Sohn Josia, während er dich fragt, weil ich auch bei ihm bin. Hey Papa, was ist das Coolste, was du mit Jesus erlebt hast? Und Jesus so, ja, erzähl es ihm. Und er feuert das Herz meines Sohnes an, dass es übersprudelt davor, nicht, Papa, was war das coolste Tor in der letzten Champions-League-Saison? Sondern, was ist das Coolste, was du mit Jesus erlebt hast in deinem Leben? Realität erlebbar, in echt, in Person, in deinem und in meinem Leben. Und ich merke dir, dass diese ganze Gebäude von, ob es jetzt 200 Jahre alt ist, dass irgendjemand auf die Idee kam, das so zu nennen, ob ich das, persönliche Beziehung zu Gott, ob ich das überlade mit dem Bild, das ich meine, ist das so eine Beziehung wie zu meiner Frau, der würde ich ja auch nicht sagen, Schatz, war super mit dir die 2 Minuten heute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, das, Gott hat Interesse an uns und zwar von Anfang an, bevor ich das überhaupt wusste, bevor wir überhaupt da waren. Von Anfang an lebt er in Beziehung zu uns und ist mit all den Dingen verbunden und zwar mit viel mehr, als du denkst. Und mein Appell an dich, und ich könnte vielleicht mal in mein Skript schauen, aber ich glaube. Mein Appell an dich ist, du musst nicht weiter hoch. Du musst nicht weiter die Leiter hoch bei deiner eigenen Meinung, bei deinem eigenen Festgefahrensein, bei deinem eigenen, so ist es aber richtig und alle anderen sind falsch. Du musst nicht mehr wissen, du musst nicht mehr leisten, du musst auch nicht mehr verstehen. Vielleicht sagt Gott heute, hey, komm runter. Komm her, komm in meine Gegenwart, komm hier hin. Sei nah bei mir, sei im Leben, sei da, runter von deiner Leiter, runter von deinen Antworten, runter von deinen Sicherheiten, runter von deinen geistlichen Etagen, wo du eh schon meinst, alles zu wissen. Denn hier unten, da wohnt Gott. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? An eine Bibelgeschichte? Zachäus. Hey Zachäus, komm runter da. Du musst nicht auf dem Ast bleiben. Komm runter. Und was macht er dann mit Zachäus? Er isst. Sie feiern. Sie essen lecker. Sie trinken wahrscheinlich auch leckeren Wein. Hoffentlich Cabernet Sauvignon. Vielleicht auch was anderes. Aber sie genießen das Leben, sie feiern, sie freuen sich und Zachäus lädt Menschen ein und sein Herz sprudelt über und sein Herz verändert sich. Und er sagt, hey, ich will alles, was ich missgebaut habe, mache ich zurück. Ich gebe die Kohle, gebe ich wieder her. Ich brauche es nicht, weil er Gott begegnet ist, mitten im Leben. Da, wo Menschen streiten, zweifeln, lachen, weinen, da, wo du denkst, ey, hier kann Gott unmöglich sein. Nein, 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 Gott ist ganz sicher da, wo ich ihn verorte. Genau da ist er. Weil das Wort wurde Fleisch. Es bekam Hände, es bekam Augen, es bekam Tränen. Es aß mit den Menschen, die keiner mehr einlud. Er lachte, er weinte, er litt. Das Wort wurde Fleisch und nicht Papier. Das Wort wurde Fleisch. Und dann ist vielleicht der Ruf an dich, nicht höher hinaus, sondern näher zu Gott. Nicht weiter graben, sondern echter Jesus in dein Leben einzuladen. Wenn du das Wort suchst, such es nicht einfach nur in den nächsten Versen. Ja, wir finden Gott in der Bibel, er spricht zu uns durch sein Wort. Halleluja, auf jeden Fall. Aber er spricht auch zu dir in dein Herz hinein. An all den Stellen, wo du das Gefühl hast und sagst, warte mal, hier ist was anders. Hier ist diese Begegnung, diese Geste, dieser Moment, wo du plötzlich spürst, hier redet jemand, aber irgendwie ohne Worte. Papa, was war dein coolster Moment mit Jesus? Das Wort Gottes ist keine Formel. Es ist eine Gegenwart, keine Theorie, sondern eine Stimme, die dich kennt und dich ruft. Und wenn wir als Gemeinde, oder ihr in dem Fall, wenn wir als Gemeinde aufhören, das Wort Gottes zu besitzen und zu meinen, wir wissen, wie es richtig ist, dann entsteht, dass wir miteinander unterwegs sein können, uns begegnen können, da wo wir sind, mitten im Leben, dass Gespräche nicht darum gehen, wer Recht hat, sondern darum, dass wir einander Raum geben. Dass wir aufeinander hören, wie geht's dir eigentlich? Was beschäftigt dich gerade? Kann ich für dich beten? Kann ich mit dir unterwegs sein? Brauchst du Hilfe? Aber auch, dass ich sagen kann, ich brauche Hilfe. Kannst du bitte für mich beten? Mir geht's gerade nicht gut. Oder mir geht's super und ich will feiern und ich lade dich ein, ich lade euch alle ein. Leben miteinander teilen. Weil wenn es weniger um Recht gehen geht, sondern mehr Raum zu geben, wenn es weniger um Angst geht, sondern mehr um Vertrauen, dann ist Gemeinde kein Turm irgendwo in Wolkenkuckucksheim auf Etage 9, sondern dann ist Gemeinde der Boden, auf dem man stehen kann, ohne Stufen und ohne Hürden, wo andere Leute nicht drüber stolpern, sondern wir können miteinander Leben teilen, in Wahrheit mit dem einen, der Wahrheit ist, und das ist Jesus Christus. Gott ist längst die Leiter hinuntergestiegen, er wartet nicht da oben, er ist mitten hier, mitten im Leben. Und auch das kommt aus der Bibel, denn in Johannes 1, Vers 8, heißt es, Vers 14, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Amen. Amen.